wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Pro und Contra, zu einem Spezialausgabe zur Analyse des Sommergesprächs mit Dominik Vlasny. Sie hatten während der gesamten Sommergesprächsphase Zeit mitzustimmen und zu beurteilen, wie Sie den Auftritt von Dominik Vlasny finden. Wir haben jetzt Christoph Haselmeier
zu Gast. Guten Abend.
Guten Abend. Geschäftsführer und Eigentümer vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse. Und Herr Haselmeier, Sie haben uns jetzt die Ergebnisse dieser Umfrage mitgebracht und werden uns jetzt gleich zeigen, wie unsere Zuseher und Zuseherinnen abgestimmt haben.
So ist es. Zuerst, das war ein aktuelles Stimmungsbild der Zuseherinnen und Zuseher auf den diversen Kanälen, wo das auch heute übertragen worden ist. Ja. Und die Ergebnisse, die wurden gewichtet mit dem APA-Wahltrend. Und die Ergebnisse, ja, die darf ich Ihnen jetzt präsentieren. Und starten wir gleich mit einer Frage, nämlich die Sympathie. Nämlich, finden Sie Dominik Vlasny sympathisch? Und diese Frage, ja, da fährt er nämlich voll hinein, mit 53% ja und eher ja 24%. Das heißt, hier sind 77% aller Befragten, das heißt, da sind alle Parteigänger drinnen, ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, NEOS, Kommunisten, ja, und natürlich auch die Bier-Anhängerinnen und Anhänger sagen, sie finden ihn sympathisch, und bei seiner eigenen Wählerschaft, auch da holt er 100% mit ja und eher ja. Mhm.
Also überdurchschnittlich sympathisch. Wie schaut es mit den Argumenten aus? Den Inhalten, um die es dann auch gegangen ist?
Dominik Vlasny wurde ja immer in der Vergangenheit da kritisiert. Man weiß einfach zu wenig über die Inhalte. Dementsprechend war das ja heute auch sehr wichtig, weil er sich seit Monaten auch äußern musste. Und Meinrad Knapp hat ja versucht, das auch sehr, sehr gut, das eine und das andere halt herauszulocken. Und wir sehen hier die Ergebnisse bei den Argumenten, und da sagen 15% ja, es hat sie überzeugt, aller Befragten, und 26% mit eher ja. Das sind 31%, wenn wir wissen, dass derzeit bei den diversesten Umfragen für unterschiedliche Medienhäuser die Bierpartei bei rund 5 oder 6% steht, ist 31% eigentlich ein Wert, ein sehr starker Wert, auf den er aufbauen kann. Und bei dem eigenen Wählerklientel wieder, ja, konnte er 96% überzeugen. Das heißt, die, die jetzt schon sagen, sie wählen die Bierpartei, die kann er absaugen. Spannend ist auch hier, wenn man sich noch weitere Parteibreaks anschaut. Das war bei der Sympathie früher, ist jetzt auch bei den Argumenten so, dass er speziell sehr stark performt im sozialdemokratischen Lager, dann im grünen Lager und dann länger nichts und dann bei den NEOS. Ja. Mhm. Also speziell bei der derzeitige SPÖ-Wähler, die sagen auch hier bei den Argumenten, er hat sie überzeugt, das sind zumindest 19 mit ja und eher ja 39. Also auch da müsste in Wirklichkeit ein Alarmsignal in der Löbelstraße jetzt aufleuchten, die rote Lampe, weil zumindest derzeit aktuelle Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten durchaus Richtung Bier schielen.
Gut. Wie hat er sich mit den Themen durchsetzen können? Sind seine Themen angekommen? Konnte er die platzieren, die er platzieren wollte? Oder ist das schwer zu beurteilen?
Ja, wir haben die Frage war ja in den letzten Jahren, und da ist er ja nur, wie er selbst gesagt hat, ja nur in Bezirksparlamenten in Wien, nämlich in 11 derzeit vertreten. Ja, und dementsprechend sagen hier nur 5% ja und eher ja 15%. Also das wird ja sicher ein wenig vermischt. Und bei den Anhängerinnen der Bierpartei sind es mit ja und eher ja 66%. Aber wie gesagt, er ist ja erst auf die große Bühne gekommen mit dem Bundespräsidentenwahlkampf. Wie Sie ja wissen, dort ist er Dritter geworden.
Ja, aber da fehlt jetzt auch die Zeit, wo er Themen setzen konnte. Ja. Soll er künftig eine wichtige Rolle in der Innenpolitik spielen? Auch das haben wir gefragt.
Das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Frage. Wir haben ja am 29. September die Nationalratswahlen, und hier sagen 26% aller Befragten ja und eher ja 20. Das ist ein sehr, sehr starker Wert, ja, für eine Partei, die bei 5 bis 6%, wir haben es gerade früher angesprochen, in den derzeitigen Umfragewerten steht. Und wenn ich mir noch zusätzliche Parteiprojekte anschaue, weil es diesmal wirklich sehr spannend ist, auch hier wieder bei den Sozialdemokraten, bei den jetzt aktuellen Wählerinnen und Wählern, 38% mit ja, 19% mit eher ja. Aber auch bei den Grünen 34% mit ja und 26% eher ja. Also wir haben es auch schon früher gesehen, Dominik Vlasny fischt natürlich seine sogenannte Catch-all-Partei bei allen. Ja. Aber nach den Daten der Zuseherinnen und Zusehern hier vermehrt SPÖ, Grüne bisschen länger nichts, NEOS und dann ÖVP und zum Schluss erst die Freiheitlichen.
Jetzt ist es so, dass noch ein paar Wochen bis zur Wahl vergehen werden. Wenn Sie jetzt so den Verlauf anschauen der letzten Wochen, auch den heutigen Auftritt mit einbeziehen, der ja der erste in diesem Umfang war und jetzt auch ein bisschen der Auftakt für den Wahlkampf, der noch kommt. Mit welcher Entwicklung rechnen Sie? Wird hier die Stimmenanzahl noch ausgebaut? Sehen Sie ihn auf einem aufsteigenden Ast? Oder sagen Sie, je mehr es ans Eingemachte und Inhaltliche geht, desto größer ist auch die Gefahr, dann an der Realität zu scheitern?
Sie wissen, ich habe die letzten Mal immer gesagt, es geht auch um Fehlervermeidung bei so einem Gespräch. Und er hat heute keinen Fehler begangen aus meiner Sicht. Mhm. Ja. Er hat sich auch bei gewissen Themen sehr geschickt verhalten, auch bei tricky Fragestellungen von Meinrad Knapp. Und dementsprechend glaube ich eher, dass das noch nach oben gehen wird. Es wird aber entscheidend sein, welche mediale Aufmerksamkeit er zusätzlich bekommt. Was bespielt er? Ja? Wo darf er überhaupt auftreten, wo auch nicht? Er ist ja noch nicht im Parlament vertreten. Ja? Und prinzipiell bin ich aber dennoch der Meinung, je weniger er sagt, ja, desto weniger kann er am Ende verunfallen oder Wähler abschrecken, die sonst vielleicht die ÖVP wählen würden oder die FPÖ wählen würden, die einfach sagen, das ist einmal etwas anderes, etwas Erfrischendes, Stichwort sympathisch 75%, ja, nach den Zuseherinnen und Zusehern, ja, gewichtet nach einem Upper-Wahltrend und dementsprechend kann er auf das aufbauen. Also ich würde eher damit rechnen, dass Dominik Blasi nicht wie andere denken, zum Schluss noch scheitern wird, sondern ich denke, das kann, wenn er jetzt geschickt agiert, noch weiter nach oben gehen. Und wie gesagt, in gewissen Parteizentralen, da sollten die Alarmglocken zumindest schrillen. Also da rechne ich schon, dass jetzt, und jetzt zählt es ja in Wirklichkeit, die Boxhandschuhe ausgepackt werden und es richtig auch politisch, dass er hier ausgeteilt wird zumindest untereinander.
Also Sie rechnen auch damit, dass jetzt von SPÖ-Seite Attacken an Dominik Blasny gehen wird?
Ich rechne seit Monaten und Wochen damit. Sie sind bis jetzt immer ausgeblieben. Aber wie
Sie
gesagt,
weiterhin.
Ich rechne weiterhin damit, weil man einfach sieht, dass auch hier zumindest nach diesen Daten der Zuseherinnen und Zusehern hier ganz stark auch zumindest in diesen Wählerteich fischen kann. Und die Frage wird sein, wie lange schaut das Parteimanagement zu oder auch nicht?
Da gab es auch wieder eine persönliche Frage zum Abschluss. Würden Sie Dominik Blasny Ihr Haustier während Ihres Urlaubs anvertrauen? Nachdem die Sympathiewerte hoch waren,
ja,
rechne ich auch hier mit einem nicht zu schlechten Ergebnis.
Es ist auch kein schlechtes Ergebnis, nämlich mit 54%, wenn man Ja und eher Ja zählt zusammen. Ja. Und das geht aber quer durch die Parteien, inklusive FPÖ, ÖVP. Also da sagt man, man traut ihm zumindest zu. Und das ist ja natürlich augenzwinkernd, diese Frage. Aber hat natürlich auch damit zu tun, wie man die Person Dominik Blasny beurteilt. Und Haustiere, ja, ich habe selber Haustiere, die liebt man ja natürlich. Ja. Und dementsprechend eine heikle Geschichte. Aber die Zuseherinnen und Zuseher, die sagen, mehrheitlich zumindest, sie würden sie anvertrauen.
Wobei die Sympathiewerte noch höher waren.
Das
vielen Dank
richtig.
Für die Analyse.
Wir sehen uns nächste Woche Dienstag.
Wir sehen uns nächste Woche Dienstag und morgen in Kaffee Puls.
Na, morgen bin auf Urlaub.
Oh, jetzt hätte ich fast was versprochen, was nicht zustande kommt, aber nächste Woche.
So ist es.
Gerne. Vielen Dank für die Analyse und wir besprechen noch in der großen Runde weiter. Und ich darf die Frage auch weitergeben. Wer von Ihnen würde denn das Haustier während des Urlaubs Dominik Blasny anvertrauen? Bitte kurzes Handzeichen. Wer gibt sein Haustier? Oh, ja, Herr Hemmel. Die anderen nicht, weil sie keins haben oder weil sie das Vertrauen nicht so weit haben?
Doch, ich habe drei verschiedene Haustiere. Ich habe Geckos, ich habe Hasen und einen Hund. Und alle bedürfen wirklich spezieller Pflege. Und der Hund ist taub. Und da würde ich quasi, ich würde nicht einmal meiner Schwiegermutter meinen Hund geben.
Ich habe fünf Enkel, die sich drum reißen, okay, weil sie alle eine kleine Gage bekommen. Und ich habe sehr viel Pflanzen und Paradies zu ernten und Feigen zu ernten. Und da muss ich, das muss ausgebildet sein.
Verstehe. Ich habe keins.
Sie haben, würden Sie es ihm sonst geben?
Keine Ahnung. Entzieht sich jetzt meine intellektuellen Fähigkeit, darüber nachzudenken.
Lassen wir das außen vor. Ich darf Sie jetzt, nachdem ich bei Ihnen sitze, auch nochmal ordentlich vorstellen. Ich begrüße zu meiner Rechten Roman Gregory, Musiker, den meisten bekannt als Sänger von Alkbottel. Nina Hoppe, Historikerin und Kommunikationsberaterin. Walter Hemmele, Innenpolitikchef von der Kleinen Zeitung. Und Andreas Kohl, ehemaliger Nationalratspräsident der ÖVP. Wir haben selbstverständlich auch einen Vertreter, eine Vertreterin der Bierpartei eingeladen, die konnten dieser Einladung aber nicht folgen. deshalb heute in dieser Runde. Ich darf an der Stelle ganz kurz bitten, dass man uns auch ein Wasser bringt. Mir geht's ähnlich wie ein Wasser beim Sommergespräch zuvor. Es ist zu heiß, es kommt schon. Es ist zu heiß, um ohne Wasser durchzukommen. Vielen Dank. Ich möchte mit Ihnen, bevor wir uns einzelne Episoden aus dem Sommergespräch anschauen, ganz allgemein fragen. Herr Vlasny, Sie kennen, Herr Gregory, Sie kennen Herrn Vlasny aus Ihrer Musikzeit, aus der gemeinsamen Musikszene. Sie kennen ihn als Marco Pogo von Turbo Bier und haben gemeinsam auch schon Band Soccer Cup und ähnliches gespielt. Was sagt heute der Alk Bottle Frontman über den Auftritt des Turbo Bier Sängers auf der Politbühne?
Ja, es war sehr souverän, was er abgeliefert hat. Wie der Herr Analyst da schon zuerst gesagt hat, er hat keine Fehler begangen, hat sich auch sehr vorsichtig ausgedrückt, hat auch recht kurze, knappe Antworten gegeben, die waren auch alle recht klar und auch alles sehr niederschwellig und einfach zu verstehen. War durchaus ein sympathischer Auftritt.
Frau Hopper, jetzt zunächst mal in Ihrer Rolle als Kommunikationsberaterin. War der Auftritt heute einer, den Sie als gut bezeichnen würden?
Also bei mir hat er keinen Eindruck hinterlassen. Was schon auffällig war, am Anfang war er extrem nervös. Man hat das auch bemerkt, er hat immer wieder nach Worten gesucht. Er hat auch ein bisschen geschwitzt. Das hat mich an Josef Tausend Kreisky. Gut, aber...
Wobei man dazu sagen muss, es ist heute wirklich ein heißer Tag. Ja.
Und Alfred Gusenbauer. Also es gibt schon andere Beispiele, die dann auch entweder Kanzler geworden sind oder nicht. Und er war, finde ich, auch inhaltlich extrem schwach, weil man hat das auch in der Interviewführung gesehen. Also es wurde eigentlich nie eine Nachfrage gestellt, sondern eigentlich immer gleich zur nächsten Frage übergegangen. Die zweite Hälfte jetzt, da war er authentischer und lebendiger. Also ich weiß nicht, ob er sich da vielleicht, war er erschöpft vom Spaziergang vorher, aber da war er auch, die Themen sind ihm mehr gelegen, eben auch aus seiner Erfahrung her als Mediziner. Da war er wieder dieser Vlasny, den man kannte, Dominik Vlasny aus dem Bundespräsidentenwahlkampf. Aber die erste Hälfte, finde ich, war sehr schwach und hat also überhaupt keine nachhaltige Eindruck hinterlassen.
Herr Kohl, Sie waren Nationalratspräsident der ÖVP, Sie kennen das Parlament gut. Hat er nach dem heutigen Auftritt dort einen Sitz oder mehrere Sitze verdient?
Also ich rechne damit, dass er 10 Sitze machen wird, sage ich gleich einmal. Und er hat mich eigentlich, ich kenne ihn nicht näher, ich bin daher mit Spannung hergekommen. Und ich habe eigentlich viel gelernt. Also er ist sicherlich kein Vertreter einer Spaßpartei, sondern er meint es ernst. Mhm. Er ist authentisch, er kann verständlich sprechen. Ich glaube, den Abgeordnetenjob wird er souverän meistern. Und natürlich, ich musste schmunzeln, dass er so wie viele Neulinge damit beginnen, dass sie keine Politiker sein wollen. Na, wenn ich im Nationalrat gewählt bin, bin ich Politiker. Und da kann ich 10-mal sagen, ich bin keiner, ich bin einer.
Weil er zugegeben hat, wir können das auch kurz anhören, zugegeben hat, dass das dann ja ist. Ne?
Ja.
Schauen wir uns vielleicht kurz an, was er zu dem Thema des Politikerseins gesagt hat. Für die, die es nicht mehr ganz so präsent haben, haben wir einen Zuspieler vorbereitet.
Ich bin ein politischer Mensch.
Ja.
Ich bin ein eigentlich ganz normaler Typ, der jetzt mit der Bierpartei die Chance sieht, neue Ideen einzubringen und neue Chancen einzubringen und konstruktiv im Parlament was zu machen. Und ich habe genug vom Grantig sein und deswegen gehen wir das jetzt an. Wenn das die Attribute sind, die einen Politiker ausmachen, glaube ich es nicht eigentlich, weil ich vermisse neue Ideen, ich vermisse neue Chancen, ich vermisse auch ein Denken über Wahltermine hinaus. So gesehen muss ich die Frage mit Jein beantworten.
Und er hat gesagt, er ist kein gelernter Politiker. Das ist ein typisches Antwortschema für jemanden, der einer Frage ausweichen will. Zuerst lange reden, damit man die Frage vergisst, und dann mit Jein weder Ja noch Nein zu sagen. Also ich fand das aber eigentlich relativ witzig. Und am ehesten noch konkret, ich bin nämlich bei Ihnen, Frau Hoppe, wo er Fachmann ist, Gesundheit, da war er sehr konkret am Ende. Mhm. Aber bei allen anderen großen Fragen verweist er auf Menschenräte oder Expertenräte oder noch irgendeine Zukunftsorganisation, die ihm, das müssen wir reden, ist ein wichtiges Problem, und dann werden wir schon schauen, was rauskommt.
Wir schauen in die Themen dann gleich noch rein. Herr Hämmerle, ich möchte Sie auch nochmal fragen. Es gibt jetzt, wir haben jetzt so unterschiedliche Umfragen gehört, also wenn man jetzt anschaut, was die Wähler jetzt wählen, dann fischt er am ehesten in SPÖ und Grünen Teich. Wenn wir uns aber nochmal vielleicht anschauen, den Vergleich zu 2019, also bei einer Befragung, die das Profil gemacht hat, auf die Frage, wen haben Wähler, die heute Vlasny wählen würden, 2019 gewählt, da sieht man, dass durchaus auch im ÖVP-Spektrum, im FPÖ-Spektrum gefischt wird. Welche Attribute machen ihn attraktiv und für wen? Können Sie das aus Ihrer Innenpolit-Expertise raus ein bisschen zusammenfassen? Also ich
glaube, die Wählerstromanalyse erklärt sich wirklich daraus, wie es Vlasny auch gemacht hat, aus dem enormen Wahlsieg des Sebastian Kurz im Jahr 2019 mit 37, fast 38%. Und jetzt pendelt die ÖVP bei Umfragen 22-23%. Das heißt, die Wähler, die jetzt nicht mehr ÖVP wählen, haben jetzt ein kleinerer Teil auch Sympathien für Dominik Vlasny. Das ist, glaube ich, auf diesem Punkt, weil das war schon eine unglaubliche Wählerallianz, die da kurz in dieser Phase schmieden konnte, weit über den harten Kern der ÖVP hinaus. Wer ihm jetzt wird, immer hat, ich glaube, was ihn wirklich sympathisch und macht, und deswegen sollte, glaube ich, der professionelle Politikbereich, wir Journalisten inklusive, sehr vorsichtig sein, von oben herab Dominik Vlasny zu analysieren. Er verkörpert, er artikuliert ein authentisches Unwohlsein an den herrschenden Zuständen. Das macht er sehr, sehr gut, auch kommunikativ. Die Leute erwarten sich auch nicht von der Politik immer nur auf alles sofort eine endgültige Antwort. Und da wird er, glaube ich, schon der größten Oppositionspartei noch in den Zahlen der SPÖ sehr stark wehtun, weil er einfach dieses Unwohlsein mit den bestehenden Zuständen relativ gut auf den Punkt bringt. Das Zuhören können, das auf die Leute zugehen wollen, sie einzubinden, dass das im Grunde genommen die Entpolitisierung jeder Politik bedeutet, das ist ein anderes Thema, das ist ein abstraktes Thema. Damit werden wir uns noch zu Genüge beschäftigen, aber das ist das Geheimnis seines Erfolgs auf der Welle, von der er jetzt schwimmt.
Herr Kohl, Dominik Vlasny wollte nicht mit Sebastian Kurz verglichen werden. Ich frage es jetzt trotzdem, oder ich frage jetzt auch Sie als ÖVP-Vertreter, sehen Sie gewisse Parallelen zwischen den beiden?
Beide sind junge Männer. Das sind die einzigen Parallelen. Aber ich muss dem Herrn Hämmerle recht geben. Diese Wählerstromanalyse hat als Ausgangspunkt die Nationalratswahl 2019. Ich habe eine Wählerstromanalyse Ausgangspunkt Europawahl, wo wir bei 25% die ÖVP abgeschnitten hat. Und die Wählerstromanalyse bestätigt das, was Herr Haselmeier heute gesagt hat. Primär SPÖ, sekundär Grüne und Neos und dann auch Freiheitliche überhaupt nicht, aber auch etwas von uns. Also da hat der Haselmeier das sehr richtig getroffen. Nein, ich glaube, der Marco Polo ist also das Gegenteil von dem, was Kurz war. Kurz hat ja seit einem 16. Lebensjahr Politik gemacht. Wie der mit 27 Staatssekretär wurde, war er bereits 11 Jahre in der Politik, davon 5 Jahre in der Spitzenpolitik als Bündeobmann. Das heißt, dass ein Gelernter war, der Kurz hat das Metier von der Pike auf gelernt. Ich finde also den Ansatz von Dominik Vlasny außerordentlich sympathisch, muss ich sagen. Also ich hätte ihm auch eine Sympathienote gegeben. Mit den Inhalten, das ist etwas anderes.
Gut. Jetzt ist der Antritt von Dominik Vlasny ja nicht ganz unumstritten. Kritisiert wird vor allem, dass er zu wenig Inhaltliches vorweisen kann, Frau Hoppe. Haben Sie heute Inhalte erfahren, wo Sie sagen, gut, das rechtfertigt jetzt sein Antreten, auch seine parlamentarische Mitarbeit? Oder sehen Sie die Kandidatur nach wie vor als eine Spaßkandidatur und als etwas, das man kritisch
betrachten muss? Also ich habe sie nie als Spaßkandidatur bezeichnet. Mhm. Ich habe das ist damals, mein Kommentar wurde, Spaßvogel wurde vom Standard so benannt. Mir geht es um die Ernsthaftigkeit in der Politik. Und ich finde, wir befinden uns momentan nicht nur in Österreich, europaweit, weltweit in einer Situation, in der die Demokratie massiv unter Druck gerät. Und deshalb bin ich der Meinung, dass die demokratisch-konstruktiven Kräfte sich zusammentun, tun müssen, um die autokratischen, illiberalen Kräfte in die Schranken zu weisen, bei jeder Gelegenheit, ob es jetzt regional ist, bundesweit, europaweit, oder wenn man jetzt hinüberschaut in die USA. Und deshalb habe ich ein Problem damit mit solchen Kandidaturen, weil ich finde, und das war auch etwas, was man jetzt bei ihm nämlich in der zweiten Hälfte so gut gesehen hat, ich glaube, dass der eine unglaubliche Kraft hätte, von außen sozusagen zu mobilisieren, dass die Leute wählen gehen und wirklich für die Demokratie sich einsetzen und für alles, was die Demokratie im demokratischen Spektrum vorhanden ist.
Aber er sieht sich ja als Teil des demokratischen Spektrums.
Ja, aber er ist kein Politiker und es braucht jetzt politisch versierte Menschen. Ich finde, es ist nicht die Zeit, dass man hier noch einmal experimentiert. Wir hatten 2019 die Liste, 2017 hatten wir die Liste Pilz als Experiment. Dafür sind die Grünen rausgeflogen. Liste Pilz hat sich sozusagen in den 2 Jahren amortisiert und dann war wieder dieser Swap. Ja, wir hatten ja schon das Experiment mit Tim Stronach, BZÖ, was auch immer. Und das tut in unserer jetzigen Zustand der Demokratie, und wir sind eine repräsentative Demokratie, wir sind eine parlamentarische Demokratie, wir sind eine Parteiendemokratie. Deshalb tue ich mir dann auch schwer, wenn er zum Beispiel mal gesagt hat, das sind die echten Menschen. Ja? Also ist er Politiker jetzt unecht? Mhm. Er spricht gegen die Parteiakademien. Ja, das ist so in einer Parteiendemokratie. Wenn man Parteien institutionalisiert, aufbaut, weiterentwickelt, braucht es auch solche Elemente. Das ist nicht per se schlecht und das stört mich. Ja?
Ist der Auftritt demokratiegefährdend? Würden Sie dem zustimmen?
Ja, ich bin da ganz bei Ihnen, dass wir in einer gefährlichen Zeit leben, dass wir am Scheideweg sind und dass diese kommende Wahl richtungsentscheidend sein wird. Und bin jetzt auch eine, ich sehe sein Antreten, ich sah das für Wien begrenzt durchaus sinnvoll. Da kann er dann in den auf Bezirksebene durchaus innovative Ideen einbringen, die man dann auch wirklich umsetzen kann. Auf großer Ebene, auf nationaler Ebene, ist das eher jetzt ein bisschen blockierend. Es kann sich dann als fünftes Rad am Wagen weisen und habe das irgendwie ein bisschen, er wird einfach Mehrheiten dann irgendwie soweit dann auch verhindern können. Und es kann dann auch dann eine Zeit lang einen Stillstand eintreten in der Politik, und das können wir nicht brauchen, weil ich glaube, wir leben jetzt in einer sehr prekären Zeit und müssen die Demokratie stärken. Wir müssen schauen, dass es weitergeht. Wir haben wirklich brennende Themen am Tablett liegen, wie jetzt Klimawandel oder
auch. Und Sie sehen da den Antritt eher als Hemmschuh, als belebenden Motor, ja, der was vorwärts bringt.
Also, ja, er hat sich natürlich auch von überall ein bisschen die besten Ideen rausgenommen. Also von den Grünen hat er das Umweltthema, das Sozialthema von der SPÖ.
Die Neos hat einige Sachen.
Wir auch, gehen in die Themen gleich noch rein, aber ich möchte jetzt kurz, weil da gab es nämlich Kopfschütteln.
Er fischt ein bisschen in allen Lagern, wie man ja eh sieht, und das ist jetzt, kann dann ein bisschen ein Problem werden dann bei der Mehrheitsfindung.
Wenn Dominik Vlasny die Stabilität unserer Demokratie gefährdet, dann ist sie wirklich gefährdet. Das wäre eine Hypothese.
Nein, also, aber seine
und auch Tatsache, die Mehrheitsfindungen, das muss möglich sein. Protestparteien, es ist ein Grundrecht, Protest zu üben, es ist ein Grundrecht, Protest zu wählen. Und wenn sie sich dann nicht bewähren, Stichwort Peter Pilz, Frank Stronach und wie sie alle heißen, werden sie nach einer beschränkten Zeit wieder aus den Parlamenten hinausgewählt. Und man muss diesem Unmut oder dieser Lust etwas zu zeigen oder etwas zu probieren, auch ein Forum geben und Platz geben. Und dann wird die Realität des Parlaments und des Parlamentarismus und des politischen Geschäfts entweder diese Ideen aufnehmen oder quasi ausdörren lassen.
Mhm. Herr Kohl, Sie wieder. Also ich bin auch nicht Ihrer Meinung. Ich glaube, es gibt ein Segment, vor allem bei der Jugend, die finden ihn einfach cool. Und sie werden von ihm angesprochen. Und diese jungen Menschen, die gingen sonst vielleicht nicht wählen oder gingen vielleicht, ließen sich nach rechtsextrem oder linksextrem führen. Das ist ein Angebot, einen Typ, also das ist ein cooler Typ, das hat ein Enkel von mir gesagt, ja. Mhm. Ein 16-Jähriger, das ist ein cooler Typ. Also da gibt es ein Bedürfnis. Und ich finde, das ist legitim, dass er das anspricht. Und was ich von den Inhalten sehe, das war bemerkenswert. Er hat die Klimakleber, in meiner Sicht, sehr genau ordentlich eingeschätzt. Mhm. Nämlich der Ziel, Klimaschutz in Ordnung, die Mittel falsch. Mhm. Ich finde, das ist gut, dass da jemand, ein Kandidat da ist, der die Sprache spricht, die Menschen sonst, die diese jungen Leute sonst
nicht haben. Sagt die SPÖ ganz wortwörtlich genauso.
Schauen wir uns vielleicht einmal an, was Dominik Blasi gesagt hat, dann können wir uns drüber unterhalten. Schauen wir kurz rein.
Eine Gruppe anspricht, die ein Recht hat, dass es einen Kandidaten gibt, und die Holz mit Walter Hämmerle, das muss die Demokratie aushalten.
Schauen wir ganz kurz die Aussage zum Thema Klima an, und dann holen wir noch kurz die Runde dazu ein. Bitte.
Ich denke nicht, dass das der richtige Weg ist, weil man sieht ja, wie die Bevölkerung reagiert. Man sieht ja, was passiert, wie die Stimmung aufgeheizt ist.
Aber man sieht doch, wie es Thema wurde durch diese Aktionen.
Ja, das auch. Ich glaube, wir müssen die Leute anders ins Boot holen, weil wer die Klimakrise noch immer leugnet, ist, also bei den Extremwetterereignissen ist mir das echt verwunderlich, wie das überhaupt geht. Ich denke nicht, dass der richtige Weg ist. Vielleicht sollte man sich woanders anbieten, ans Parlament zum Beispiel.
Es zeigt vor allem, dass niemand die Klimakleberaktionen für gut befindet.
Ja, niemand nicht, außer die selbst machen. Sondern
niemand, der ins Parlament will.
Ja, ich finde die jedenfalls maßvoll.
Frau Hoppe, das möchte ich aufgreifen. Ist es eine maßvolle Alternative für junge Menschen und verhindert es, dass diese nach linksextrem oder rechtsextrem abdriften, so wie es Herr Kohl jetzt gesagt hat?
Das kann ich überhaupt nicht beurteilen, weil es gibt ein Parteienspektrum, das sich zur Wahl stellt. Es sind ja noch nicht alle, es ist ja noch nicht klar, wer noch kommt sozusagen. Er war ja der Erste, hat das ja sehr klug gemacht, dass er nach den etablierten Parteien quasi als erster Neuer am Stimmzettel steht. Aber ich kann das jetzt überhaupt nicht beurteilen, nur weil er jung ist und cool ist, auch wenn ich verstehe, dass er cool rüberkommt, dass das sozusagen, ich finde, da müssen wir ein bisschen an der politischen Bildung und so weiter arbeiten. Das ist ein anderes Thema, weil das ist ja kein politisches Korrektiv, jemanden zu wählen, weil er cool ist. Weil eben, es muss auch dahinter noch etwas sein. Ich kaufe ja dann nicht nur den Rahmen und das. Ist
klar. Das ist seine Wahl, immer seine Persönlichkeits.
Ja, aber er hat natürlich gescheit gemacht. Er hat immer so Sprüche gelassen, wo ich jetzt schon weiß, dass auf TikTok und Instagram die dann als Snippets auftauchen. Wie er gesagt hat, ich habe das in Netflix gesehen, was denn in Afghanistan passiert oder so ähnlich war das. Ja, also mich hat es gerissen, aber ich dachte, na servus, also da kam es ein Politiker, der sich nach Netflix richtig sehr interessant, aber gut, wenn man in die USA schaut, gibt es die schlimmere Dinge natürlich auch noch. Es ist halt eine andere Form von Politik, die ich jetzt meine, die jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht angebracht ist.
Ja? Dann schauen wir uns vielleicht ein bisschen die Inhalte an, weil es ist ja dann auch ganz konkret um die großen Themen gegangen. Zunächst um das Thema Migration, und dazu hat Dominik Blasny heute im Sommergespräch so Folgendes gesagt.
Wir haben zum Glück nicht, zumindest auch nicht medial transportiert, die Probleme, die es am Räumerplatz gibt. Und das sind Probleme. Und diese Probleme muss man auch ansprechen. Wenn man Probleme nicht anspricht, dann gehen sie ja nicht weg, nur wenn man nicht drüber redet. Es ist ein Riesenproblem, wenn es Bandenkriege gibt. Es ist ein Riesenproblem, wenn es Messerstechereien gibt. Es ist ein Riesenproblem, wenn es Vergewaltigungen gibt. Was aber auch ein Riesenproblem ist, ist, dass da halt eine kleine Gruppe von Leuten eine ganz große Bevölkerungsgruppe in Misskredit zieht. Und das sind die vielen Migranten in unserem Land, die einen konstruktiven Beitrag leisten, die Steuern zahlen, die hier arbeiten und die wir auch brauchen, um unseren Fachkräftemangel irgendwie aufzufangen. Und diese zwei Welten muss man zusammenführen.
Entschuldigung, da hat er was Interessantes, Wichtiges vergessen. Die Genannten können alle, die meisten können gar nicht wählen. Also die arbeiten hier, zahlen Steuern, aber haben meist noch nicht die Staatsbürgerschaft.
Die wenigsten sollen Steuern.
Okay. entwickelt und können nicht wählen. Also das ist sicherlich nicht ganz unproblematisch in der Gesamtgefühl.
Die dürfen ja noch gar nicht arbeiten.
Sie landen ja wir nicht, reden ja von Migranten. Wir reden jetzt ja von Leuten, die da voll integriert sind und die seit vielen Jahren hier in diesem Land arbeiten und ihre Beiträge leisten. Also nicht sagen, die wenigsten zahlen Steuern. Das ist ja jetzt reiner Vollpopulismus.
Wenn wir von Migration reden,
wir reden jetzt nicht von Asylwerbern, sondern wir reden von Menschen, die aus fremden Ländern hierher kommen und voll ins System integriert sind und die zahlen sehr wohl Steuern.
Ja, das ist jetzt unterschiedlich interpretiert worden, von wem wir sprechen. Ich glaube, dass gut integrierte Menschen hier Steuern zahlen, darauf können wir uns einigen. Ich möchte jetzt noch weitergehen, weil Dominik Wasen hat dann auch...
Entschuldigung, hab's nur...
Gut.
Ist nur vorarbeitet.
Gut. Hat dann auch darüber gesprochen, wie man reagieren muss, wenn solche Probleme auftauchen.
Wenn es Probleme gibt, dann muss man die ansprechen und dann muss man die lösen. Sei es durch mehr Polizei, sei es vielleicht auch durch Waffenverbotszonen und so weiter. Und natürlich muss es geahndet werden.
Hat er hier eine klare Position bezogen? Ist für Sie, Herr Hämmerle, klar, wo Dominik Vlasny in Migrationsfragen hin möchte?
Also nachdem Beate Meinl-Reisinger gestern im Puls24-Sommer-Interview auch gesagt hat, sie hat ihre Meinung geändert und hat hier jetzt gegenüber der irregulären Migration eine härtere Linie und formuliert da, ich glaube, das, was 90% der Menschen in Österreich sich erwarten von einem Rechtsstaat, dass Straftaten geahndet werden und Konsequenzen gezogen werden. Die Streitfrage ist dann, mit welchen Mitteln? Auf welchen Grundlagen, wie erfolgt quasi der Kampf gegen irreguläre Migration, was sind die Konsequenzen für irreguläre Grenzübertritte etc. 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 Da kommt dann Ideologie, Weltanschauung, Haltung ins Spiel und das ist dann das Kernelement von Demokratie und von Politik, auf diesen Grundsätzen quasi Kompromisse zu schließen oder Entscheidungen durchzusetzen. Mhm. Das ist ein reiner quasi Wenn-Dann. Konsequenz, wenn jemand die Regeln des Gesetzes bricht, dann hat er bestraft zu werden. Das ist 99,9% konsensfähig. Also er hat hier eine total softe, eigentlich unpolitische Linie vertreten, die aber natürlich Common Sense und deswegen Mainstreamatik und bei niemandem Widerspruch hervorlöst.
Er hat dann auch konkrete dazu Stellung genommen. Wir schauen uns das gleich an, müssen jetzt aber eine ganz kurze Pause machen. Schauen uns dann, wie gesagt, an, was er zur Migration gesagt hat, aber auch noch die Frage, wie wir die Verteilungsgerechtigkeit in Österreich in Angriff nehmen müssen. Das gleich, wir sind in wenigen Minuten zurück. Willkommen zurück zu unserem Pro und Contra Spezial zur Analyse des Sommergesprächs mit Dominik Vlasny. Wir haben jetzt gerade vor der Pause darüber diskutiert, was er zum Thema Migration sagt. Herr Hämmerle hat gerade zum Abschluss gemeint, er ist sehr allgemein geblieben. Es gibt noch keine konkreten Punkte, auf die er sich festlegen wollte. Ein, zwei gab es dann schon, zum Beispiel zum Thema Wohnsitz von Flüchtlingen. Und das möchte ich jetzt kurz zuspielen nochmal.
Wieso nicht? Und letztes Jahr, glaube ich,
gab es... Die Landeshauptleute halt was dagegen, ne?
Ja, die haben was dagegen. Und es gab letztes Jahr, glaube ich, 100.000 zurückgewiesene Anträge auf Verteilung in die Bundesländer. Da können wir uns mal an der eigenen Nase nehmen. Dann kriegen wir das Problem vielleicht ein bisschen besser in den Griff.
Also angesprochen war er auf die Frage, sollen Flüchtlinge auch auf Bundesländer aufgeteilt werden dürfen? Das hat er recht klar mit Ja beantwortet. Ist hier eine Linie für Sie, Gregory, erkennbar, wo man sagt, ja, er hat einen Plan, er benennt auch konkrete Maßnahmen, wie er dieses Problem in Angriff nehmen möchte?
Punktuell kann ich vieles unterschreiben, was er da so vorbringt und... gesagt, ich glaube ja, das ist ja auch wahrscheinlich, dass es immer mehr Schutzsuchende geben wird. Dieses Problem kann man ja nicht mit wir machen die Grenzen dicht und lassen kann man eine beheben, sondern man wird einfach mit der Zeit umgehen müssen damit, also auch wenn die Klimakrise noch schlimmer wird und die ganzen Menschen aus dem Süden dann in den kühleren Norden kommen müssen, weil sonst krepieren sie dort, ja, dann muss man einen Weg finden, um damit umzugehen. Und da müssen dann einfach alle in den sauren Apfel beißen, der sich aber dann möglicherweise als süßer Apfel dann weisen wird, wenn man dann möglicherweise diese Menschen dann in 20, 30 Jahren unser Pensionssystem erhalten werden.
Mhm. Haben Sie hier diese Linie erkennen können, wie Herr Gregory sagt, und auch die Maßnahmen, die er eben aufweist, um die Integration in Österreich zu ermöglichen, die notwendig ist?
Also ich habe jetzt nichts gehört, dass ich also explizit jetzt dieser Bierpartei, die ja übrigens eine One-Man-Show ist, weil ich wüsste nicht einmal, wer dann auch auf der Liste steht hinter ihm. Also das sind für mich allgemein Plätze, die ich auch in einem privaten Umfeld in einer Diskussion höre. Aber das hat jetzt nichts für mich Klassisches, dass ich sage, das ist da sozusagen Unique Selling Point der Bierpartei. Das ist eine sehr allgemein in der Bevölkerung, glaube ich, Common Sense Meinung, die, wie gesagt, aber in kein politisches Gerüst und eine politische Gefäß gegossen wird, um daraus also dann Maßnahmen zu rekrutieren, weil über die hat er überhaupt nicht gesprochen. Er hat nur gesagt, es muss verteilt werden, aber was bedeutet das dann auch? Also das war einfach zu kurz gefasst. Das wäre jetzt kein Wortspiel, Herr Kohl. Ja,
er hat natürlich schon den Migrationspakt der EU erwähnt, ja, und hat ihn unterstützt. Das fand ich positiv, so wie ich auch im Programm gesehen habe, dass er pro Europa eingestellt ist, finde ich auch positiv. Das unterstreicht eben, dass da jemand im Middle of the Road unterwegs ist. Aber was überhaupt fehlt, war Maßnahmen zur Bekämpfung der illegalen Grenzübertritte. Und da bin ich anderer Meinung wie Sie. Ich glaube, dass was uns in Österreich gelungen ist, ist doch die Halbierung der illegalen Grenzübertritte.
Wobei ich schon so verstanden habe, dass er gesagt hat, das ist ein europäisches Thema und er möchte sich auf das konzentrieren, was wir im Inland tun können.
Ja, aber davon hat er natürlich nicht gesagt. Grenzschutz und ähnliche Dinge.
Ja, ja. Also das hätten Sie auch gern noch gehabt, dass er sagt, wie wir in Österreich darauf achten, dass wir...
Was wir in Österreich machen.
Herr Hämmerle, vielleicht schauen wir uns noch einen weiteren Zuspieler an zum Thema Strafmündigkeit. Da hat er nämlich auf die Frage, ob man die Strafmündigkeit senken sollte, folgende Antwort gegeben.
Ich halte nichts davon, 10-Jährige ins Gefängnis zu stecken.
Das ist aber nicht Thema. Also das.
Ich halte aber sehr wohl was davon, Leute oder jungen Menschen, die auf die schiefe Bahn geraten, ihnen klarzumachen, dass es Grenzen gibt. Und dass wir einen Wertekompass vertreten, der eben, da geht es nicht um Schnitzel oder Lederhosen oder Jodeln, da geht es um Gleichberechtigung, Respekt und Toleranz. Und das muss man deutlich machen, um die jungen Menschen, die da drohen, auf die schiefe Bahn zu geraten, wieder auf die gerade Bahn zu kriegen. Und das kann auch dadurch klappen, denke ich, dass man in Richtung von einem Ortswechsel denkt und die Menschen vielleicht aus diesem, nein, nicht vielleicht, fix, aus diesem schlechten sozialen Gefüge rausholt und aus diesem Jammertal.
Aber was wäre das?
Also ein Ortswechsel steckt da vor, eine neue Idee, konkret genug schon, dass Sie sagen,
naja,
kann man drüber reden?
Vielleicht schwebt ihm ein Bootcamp oder Feriencamper, ich weiß es nicht, oder eine, es gab dann so Schiffe, so Kadettenschiffe, wo quasi Jugendliche in früheren Jahrzehnten quasi dort gedrillt wurden. Aber Thema straffällige Jugendliche ist hyperemotionalisiert und wird in der Politik unterkomplex diskutiert. Ja, wir müssen immer darüber nachdenken, welche Instrumente geben wir der Gesellschaft, den Staat, den Lehrern, den Lehrerinnen, den Richtern, den Sozialarbeitern in die Hand, um mit ihren Problemen umzugehen. Wenn sie nur quasi gut zureden können, dann werden die scheitern, weil sich auch neue Generationen kommen und einen anderen Umgang pflegen, einen anderen, ja, einfach anders sind. Das ist jede Generation. Und wir müssen als Gesellschaft uns darüber verständigen, welche Instrumente brauchen wir, um sanktionieren zu können. Und wenn wir halt 12, 13, 14-Jährige strafmündig, also quasi Straftäter haben, dann muss ich überlegen, wie kann ich dann Strafgesetzbuch dem anpassen? Nicht nur die Sozialgesetzgebung, Betreuungsmaßnahmen, sondern auch das Strafgesetzbuch. Und dann ist man noch immer sehr, sehr weit davon entfernt. Und ich glaube, niemand will 10, 11, 12-Jährige in ein Gefängnis stecken. Es geht darum, dass der Staat quasi Instrumente und Mittel und Möglichkeiten bekommt, seiner Aufgabe, nämlich das Recht durchzusetzen und das dann auch quasi spürbar wird für den Täter, weil es gibt ja immer eine Opferseite, deutlich gemacht wird, auch symbolisch quasi als Vorbildwirkung. Das quasi, dass die Leute das Gefühl haben, dass nichts passiert, das ist eine Horrorvorstellung für die Opfer dieser Taten und dieser Täter. Und dass man dann verhöhnt wird, ist noch viel schlimmer quasi für das Empfinden der Rechtsdurchsetzung. Ein Staat, der seine Gesetze nicht durchsetzen kann, hat ein massives Problem.
Das war jetzt mehr Inhalt, als er gesagt hat. Danke.
Ein Vorschlag, vielleicht wird er aufgegriffen. Ich möchte.
Ja, er hat aber noch schon das Schweizer System, das ihm ja, der Meinhard hat ja ihn gefragt nach dem Schweizer System. Und ich glaube, in der Tat, das Schweizer System beginnt mit Maßnahmen ab dem 10. Lebensjahr, aber nicht mit Einsperren, sondern ein reicher Katalog. Und ich glaube, das hat er auch gemeint. Also, dass es da eben ein angemessenes Instrumentarium geben muss. Und ich kenne aus meiner juristischen Praxis 13-jährige Rechtsbrecher, die aber abgefeimt wie die schlimmsten Erwachsenen gehandelt haben. Mhm. Also man muss, und dann gibt's wieder Kinder.
Aber das heißt, Sie hätten es auch so verstanden, dass er diesen Rechtsrahmen schaffen will, um jüngere Menschen, schon, das ist offenbar interpretiert interpretiert worden.
Ich habe nur auf die politische Debatte rekurriert, dass quasi Strafmündigkeitsalter ausschließlich mit Gefängnis gleichgesetzt wird.
Ja, wobei das ist ja auch ausgeschlossen
und in der Politik tatsächlich so passiert.
Nein, in den Medien mehr als in der Politik.
Da würde ich die Politik nicht aus der Verantwortung
lassen. Vielleicht nicht die ÖVP, vielleicht. Gut, lassen wir die Strafmündigkeitsdiskussion beiseite. Ich möchte noch kurz auf das Thema Steuern und der Verteilungsgerechtigkeit kommen, denn auch das war angesprochen und hier nicht ganz so klar zu erkennen, wo die Reise hingehen soll, nämlich auf die Frage der Steuerreform und der Verteilungsgerechtigkeit hat Dominik Vlasnic zunächst so reagiert.
Das ist auch ein Vorschlag von der OECD. Ich glaube, ich bin mir sicher, wenn man sich die steuerliche Situation in Österreich anschaut, dass man mal generell eine kompaktere, gesamte Steuerreform brauchen wird. Ja, es ist immer wieder die Frage nach der Vermögenssteuer oder nach der Reichensteuer. Fakt ist, Faktor Arbeit ist in Österreich zu hoch besteuert. Vermögen ist in Österreich zu gering besteuert. Das hat viele Gründe. Das hat viele Auswirkungen, weil natürlich auch Vermögenskonzentration eintritt. Und sehr viele haben sehr wenig und sehr wenige haben sehr viel. Und das ist schädlich für eine Demokratie.
Und kurz darauf fragt Meinrad Knapp noch einmal nach zur Vermögenssteuer. Und da kommt folgende Antwort.
Fangen wir nicht an zum Löcherstopfen. Das sind kurzfristige populistische Diskussionen, die da geführt werden. Wir brauchen mal eine Gesamtanalyse der Situation, wo all diese Überlegungen reinkommen, das kann ich Ihnen heute nicht sagen.
Herr Gregory, gab es da die klare Linie? Ist Ihnen jetzt klar, ob Dominik Vlasnic für oder gegen Vermögenssteuer ist?
Nein, bei mir ist da gar nichts angekommen, ehrlich gesagt. Also da redet er ein bisschen um einen heißen Brei herum. Man möchte, so wie es ausschaut, um die Vermögenssteuer und Reichensteuer diskutieren. Das ist für ihn kein Thema. Für mich wäre das schon ein Thema, durchaus, und zwar in einem vernünftigen Rahmen. Für mich zeichnet die SPÖ eigentlich durchaus einen vernünftigen Gang. Das ist ab einer Million kann man dann über einen erhöhten Steuersatz sprechen und wenn man eine Million verdient im Jahr, ist man jetzt auch kein Armer. Und so kann man jetzt irgendwo einen Strich ziehen, wo man sagt, dieses Ungleichverhältnis kann man irgendwie ausgleichen. Und dass halt die Superreichen ein bisschen mehr hergeben können und das zugunsten irgendwie der weniger Reichen dann umverteilen kann, würde ich sinnvoll finden. Meine Meinung nur, er sieht es anders, aber ich glaube, da spricht auch der Unternehmer aus ihm.
Wobei er zunächst schon gesagt hat, also es muss weniger Steuern auf Arbeit und mehr Vermögen geben. Die Ansage gab es ja in der ersten Hälfte.
Wie gesagt, das es ist ein bisschen Schönwetterpolitik, was er da jetzt so demonstriert. Ja, also ich hätte auch ganz gern immer schönes Wetter und es sind alle glücklich sein. Und nur wie ist der Weg dann dorthin? Und dann sagt er, na, da wird man dann diskutieren müssen. Naja, da braucht man schon ein bisschen dann einen Plan.
Das ist, er hat das alte Politikermodell angewendet. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis. Das ist ein alter Spruch. Er sagt, das müssen wir uns genau anschauen. Das sagt er mehrmals, ja. Und hat dann auch Verfahrensvorschläge, die sogenannten Menschenräte und ähnliche Dinge. Ist ganz spannend. Aber ein gelernter Politiker.
Aber darf man das wenige Wochen vor der Wahl noch sagen? Oder ist er an einem Punkt, wo er schon ein wesentlich konkreteres Programm vorlegen müsste? Wie beurteilen Sie als erfahrener Politiker?
Also ich glaube, er hat einen Monat Zeit noch, um Programm vorzulegen.
Sehen Sie das ähnlich?
Ich bin mir nicht sicher. Wenn man diese Diskussion heute Abend anschaut, unter der Lupe quasi, mit dem tritt er jetzt an. Das ist der 28. September, ein Tag vor der Wahl. Wir haben die Umfrageergebnisse, die Spontanumfrageergebnisse gehört, hoher Sympathiewert, von den vagen Inhalten hohe Zustimmung, weil er sehr mittig fährt, nicht polarisiert. Er polarisiert maximal durch seine Frisur und durch sein Gewand und das ist das Maximum an Polarisation, das er auslöst. Dann, wenn er noch die kommenden zwei Monate genauso fährt, dann hat er einen unglaublich erfolgreichen Wahlkampf hinter sich und wird mit Sicherheit die 10 Abgeordnete einsacken am Wahlabend. Ich glaube,
mit der Infrastruktur wird er auch sehr polarisieren. Ja?
Also das ist, glaube ich, auf die spricht er nicht an. Die überlässt er der FPÖ. Ja, ja. Deswegen gewinnt er auch kaum bei der FPÖ. Ja. Aber unter dem Maßstab, quasi, dass er etwas sagen muss, aber mit jedem konkreten Vorschlag vergrault er seine Wähler. Er ist eine Projektionsfläche. Und deswegen muss er alles tun, um weiterhin eine Projektionsfläche sein maximales Wählerpotenzial zu sein. Und das hat er heute fast brillant, sympathisch rübergebracht.
Also ich glaube, dass sich das eben nicht ausgeht. Also ich glaube, dass er, ich wage die Prognose, dass er sogar knapp nicht reinkommt. Allein diese jetzige, also zur Vermögenssteuer, zur Steuer allgemein, da war alles dabei. Das hätte jeder von uns sagen können, der sozusagen keine Ahnung hat. Ich sage das jetzt wirklich bewusst so. Aber ich erwarte mir ja von jemandem, der antritt, um ins Parlament einzuziehen, konkrete Vorschläge. Ich will keine Vermögenssteuer. Wie schaut der Gegenfinanzierungsplan aus? Ja? Und wenn es nur eine Ansatzweise ist, vielleicht macht er das noch in einem Monat, aber das ist ja nicht das einzige Thema. Wir sind in einer dermaßen komplexen Welt mit Herausforderungen. Also er mag Projektionsfläche sein, das möchte ich, also im positiven Sinn. Aber ich glaube, dass ich es unterm Strich, dass dann viele Leute doch merken, Menschen doch merken, dass da ist zu wenig Substanz und da wird auch nichts passieren, ja. Weil er kein Programm hat. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wer mit ihm irgendwie in Sondierungsgespräche theoretisch, hat er überhaupt gesagt, dass er hat immer eigentlich ausgeschlossen, in die Regierung zu wollen.
Er hat aber gleichzeitig gesagt, dass er gern alle Ministerposten besetzen würde. Auf die Frage, welchen er gern hätte, hat er aufgezählt, Gesundheit, Bildung, noch was. Eigentlich alle.
Das ist wieder das, was ich mit Ernsthaftigkeit meine, nicht? Und das spielt er wieder. Und das ist etwas, was mir überhaupt nicht gefällt, weil das finde ich, gehört sich nicht. Ja?
Das möchte ich kurz aufgreifen und Herrn Kohl weitergeben. Könnten Sie sich vorstellen, also Sie rechnen damit, dass der Clubstatus bekommt, dass er in den Nationalrat einzieht, könnten Sie sich vorstellen, dass beispielsweise eine ÖVP, wenn es denn soweit kommt, Sondierungsgespräche mit Dominik Vlasny führen würde?
Also Sondierungsgespräche führt man üblicherweise mit allen. Ich kann mir aber nicht vorstellen. Also diese Spekulation möchte ich nicht weiterführen. Was mir im Wesentlichen fehlt, ist das Team. Man hat keine Ahnung, wer neben Herrn Vlasny die Bierpartei ist. Ich habe mir die Statuten angeschaut. Die Statuten sind 15 Paragraphe auf 2 DIN A4 Seiten. Das sind die Statuten. Sie sind von einer archaischen Einfachheit und Schlichtheit.
Können Sie uns im Vergleich dazu sagen, wie die Statuten der ÖVP, welchen Umfang die haben?
70, 80 Seiten.
Gut, nur damit wir es einordnen können.
Also da sind die ganzen Organisationsstatute und Abstimmungsvorgänge und so weiter. Und man weiß auch nicht, mit welchen Personen er daherkommt. Das halte ich für den größten Mangel. Weil er allein ist, eine Ein-Mann-Partei ist schwierig.
Diese Frage stelle ich mir von Anfang an und das stelle ich mir eigentlich auch schon seit seiner Bundespräsidentenwahl. Was macht er, wenn er gewählt wird? Was legt er jetzt seinen Rockstar-Job, dann hängt er den an den Nagel und bleibt Politiker? Was natürlich eine schwierige Frage ist. Ich meine, das muss er sich beantworten, natürlich. Das geht mir eigentlich auch nichts an.
Ich kann nicht Knoll zitieren und sagen, jetzt haben wir den Schaß gewonnen.
Ja, eh. Aber übrigens ist das Zitat von mir.
Achso,
Andi Knoll hat sich's ausgeborgt.
Also, aber das haben wir jetzt auch geredet.
Dann haben wir zumindest das jetzt aufgeklärt. Aber
wie gesagt, ich würde, und das ist ja auch so, wenn ich mir zur Wahl aufstehe, dann will ich es auch gewinnen, den Schaß. Ja? Und was macht er dann wirklich, wenn er in Regierungsverantwortlichkeit kommt? Und wie verhält sich dann sein Job eigentlich, der ihn ja auch nur dorthin gebracht hat, wo er jetzt ist? Diese Popularität hat er von der Rockbühne.
Eins hat, dann wird nur das Scheitern schneller gehen.
Damit wird das
schnell Schluss erzählt.
Gut, das nehme ich jetzt zum Schluss, weil wir sind am Ende der Zeit leider angekommen. Wir haben ein weiteres Sommergespräch und zwar am kommenden Dienstag. Da ist Andreas Babler zu Gast. Sie können dieses Sommergespräch und auch die Analyserunde wie immer nachschauen auf unserem Superstreamer Join. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Diskussion, wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Dankeschön.